Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute mit Karin Bayer, Intendantin am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, über das spektakuläre China-Gastspiel ihrer Hitproduktion Anthropolis, über Tränen der Rührung im Publikum und warum der Applaus in China im ersten Moment trotzdem nach Enttäuschung klingt. Und auch in Deutschland sind wir unterwegs auf der Spur von Heinrich von Kleists Der zerbrochene Krug, dem gerade überall gespielten Stück der Stunde. Es war eines der großen Highlights der vorvergangenen Theatersaison und bleibt auch weiterhin ein Hit am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Anthropolis, der fünfteilige Antikenzyklus des Dramatikers Roland Schimmelpfennig auf Grundlage klassischer Texte von Aischylos, Sophokles und Euripides. Schauspielhausintendantin Karin Bayer hat die 5 Abende inszeniert, die immer wieder auch als Marathon über ein Wochenende verteilt in Hamburg zu sehen sind. Das ist eh immer eine große Herausforderung, aber die bekam jetzt noch einmal eine ganz eigene Dimension. Mit der ganzen Anthropolis-Mannschaft nämlich war das Deutsche Schauspielhaus in den letzten Wochen in China beim Theaterfestival in Wuzhen. Kolossales Unterfangen. Mitte der Woche ist Karin Bayer mit ihren KollegInnen zurückgekehrt und jetzt am Telefon. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Frau Bayer, die doofe Frage, die man immer zuerst stellt, wenn jemand von einer weiten Reise zurückkehrt, das ist auch gleich die kürzeste. Wie war es in China?
Ja, kann man nicht so ganz schnell beantworten. Also, oder wenn ich schnell beantworten würde, dann würde ich sagen, es war großartig. Also vielleicht lag es auch daran, dass ich vorher eher die Probleme gesehen habe und kein Gefühl dafür hatte, was da auf uns zukommt. Und es war ein unfassbar großes, tolles, intensives Erlebnis.
Darüber reden wir gleich noch. Fangen wir mal ein bisschen früher an. Da steigen wir mal ein bisschen vor der eigentlichen Ankunft ein. Es ist nicht das erste Mal, dass das Schauspielhaus in China gastiert, aber sicherlich noch nie in dieser Größenordnung. Wie ist es zu der Einladung gekommen?
Also ich glaube, dass hier in Deutschland so wie Agenten unterwegs sind für diverse Festivals in China und sich diverse Arbeiten angucken und die weiterempfehlen. Und es war der Sheng Ping, der hier war und das gesehen hat, der, glaube ich, auch Kulturattaché in, also auf jeden Fall in Wien, aber dann auch in Berlin war. Jetzt ist er es nicht mehr, ist jetzt pensioniert. Und er hat dem Festival diese Arbeit vorgeschlagen. Und dann war einer der Festivalleiter, Mr. Monk, war hier und hat sich wirklich den ganzen Marathon angesehen. Und danach mit mir, also er kam in der ganzen Delegation, die waren zu 5 oder 6 hier mit mir getroffen, mit meiner Dramaturgin. Und wir haben angefangen, also er hat erstmal in einer so überzeugenden, begeisterten Form über diesen Abend gesprochen, dass ich gar nicht umhin kam, zu sagen, ja, wir versuchen es. Weil ich war vorher sehr skeptisch, wie man sich vorstellen kann, aus diversen Gründen, weil in Anthropolis in Ödipus ein großer Chor ist und in Dionysos die große Taiko-Trommler-Gruppe und das Pferd und so weiter. Also lauter Dinge, die man nicht mal eben irgendwo hin verfrachten kann. Und wir also für sehr viele pragmatische Probleme Lösungen finden mussten, die wir dann so über eine Strecke von über einem Jahr dann peu à peu gefunden haben.
Wie muss man sich denn diese Logistik da vorstellen? Ich hatte gelesen, es gab ein Containerschiff, das von Hamburg nach China geschickt wurde, eigens dafür. Wie bastelt man das zusammen?
Also ich glaube nicht, dass ein ganzes Schiff geschickt wurde, sondern wir hatten 1 oder 2 Container auf einem Schiff.
Immerhin.
Aber wir wollten natürlich auch uns die Möglichkeit nicht verbauen, Anthropolis hier spielen zu können. Und so Schiffe sind ja etwas länger unterwegs. Die haben tatsächlich in China das Bühnenbild nachgebaut. Also was wir geschickt haben, waren Details, unter anderem aber auch große Motoren, wo wir einfach ein bisschen Schiss hatten, ob die so eben schnell mal nachbaubar sind. Aber im Großen und Ganzen, also die Wände, der Plafond, das alles wurde in China nachgebaut. Das ist aber gar nicht so unüblich. Also es gibt öfter Situationen, gerade bei größeren Gastspielen, dass es einfacher oder günstiger ist, ein Bühnenbild nachzubauen. Also das war logistisch handelbar, sage ich jetzt. Also natürlich aufwendig und teuer, aber handelbar. Die große Frage waren eigentlich eher diese anderen Dinge. Und es war klar, dass wir nicht mit dem gesamten Chor reisen konnten. Und das wurde dann so geklärt, dass in Peking Vorsprechen stattfanden für Leute, weil es ein sehr rhythmisierter Chor ist. Also unser Komponist hat gesagt, das geht jetzt nicht dass wir einfach Laien casten, sondern es müssen Schauspieler oder Schauspielstudenten, bei uns sind es ja Schauspielstudenten sein, die in der Lage sind, so einen Rhythmus zu begreifen. Und tatsächlich gab es ein offenes Vorsprechen und die wurden tatsächlich nach ihren Rhythmusvermögen gecastet in China und hatten dann erstmal über eine lange Strecke immer zweimal die Woche so ein Zoom-Treffen mit einer Dame, die das Deutsche geprüft hat und jemanden, der mit denen das rhythmisch geübt hat, und zwar Einzelunterricht. Und die sind dann zu guter Letzt für eine ganze Woche in Peking zusammengekommen, haben dort eine Woche Crash-Kursmäßig mit diesen einzeln vorbereiteten Chormitgliedern gearbeitet. Diese kamen dann wiederum nach Wuzheng für eine Woche, bevor die Aufführung stattfand. Und da wurde dann mit uns geprobt. Und man muss sich vorstellen, dass die chinesischen Kollegen alle kein Wort Deutsch konnten. Mhm. Und der Chor war unfassbar gut. Und es war auch, wie soll ich sagen, es war auch dadurch sehr besonders, auch für das Festival, weil es eben nicht nur ein Einladen einer Produktion war, sondern eine Kooperation quasi, ne? Also die haben wirklich monatelang ohne uns geübt und dann kam so in der letzten Kurve alles zusammen und es hat, also das war meine größte Sorge, dass es nicht funktioniert. Die waren wirklich, 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 wirklich gut.
Jetzt ist die Logistik das eine. Der Inhalt ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Herausforderung. Das ist ja ein Stoff, der zum Kern europäischen Kulturerbes zählt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ist das auch fürs europäische Publikum einigermaßen voraussetzungsreich. Also ich musste, als ich das in Hamburg gesehen habe, durchaus nochmal gucken, was ist da eigentlich so los bei Antigone, bei Ödipus, bei Jokaste. Wie hat denn das chinesische Publikum darauf reagiert und werden also diese Stoffe anders diskutiert als hier?
Also ich glaube erstmal, dass es diese Vorarbeit nicht bedarf. Also auch, was weiß ich, diese Geschichte von Eteokles und Polyneikes, die kennt hier, glaube ich, auch keiner. Also das ist ja Sieben gegen Theben, der kennt Sieben gegen Theben.
Genau.
Und die Phönizierin, also das finde ich jetzt nicht so ein Ding. Also ich habe da eher gedacht, die große Herausforderung wird die Zensur tatsächlich, weil also die Themen, die da diskutiert werden, Themen sind, die die chinesische Gesellschaft sehr wohl interessieren und zwar in einer anderen Brisanz als hier. Also ich muss sagen, ich selber habe die Texte als sehr viel brisanter und intensiver in China empfunden, weil das teilweise ja wirklich on the spot ist. Und ich habe wirklich auch Angst davor gehabt, dass die Zensur uns da viel rausstreichen würde. Und das hat nicht stattgefunden, was ich bemerkenswert fand. Ich habe da schon gemerkt, dass so bei gewissen Auseinandersetzungen sich die Rücken versteiften, aber in welche Richtung konnte man nicht sagen. Also wenn so Dinge so ganz direkt ausgesprochen wird, wie was weiß ich, in Antigone, da geht es ja um Auflehnung gegen den Staat, da gibt es ein großes Gespräch zwischen Vater und Sohn, wo der Sohn dem Vater vorwirft, dass er gar nicht mehr mitkriegt, was die Leute auf der Straße sagen, dass der Vater einfach abgeschirmt ist von der Realität und das endet ja damit, dass er seinen Vater als Tyrann beschimpft. Das sind so Dinge, die in China eine ganz andere Bedeutung haben und man konnte einfach nur am Applaus, der übrigens auch sehr merkwürdig war, merken, dass die wirklich, die sind aus der Hose gesprungen beim Applaus. Aber das war auch der Verlauf des Applaus, das muss ich kurz erzählen. Man hatte uns vorgewarnt, war so am Anfang, wenn die Schauspieler rauskommen, ist der ganz dünn, weil alle filmen. Alle haben ein Handy in der Hand und filmen und keiner klatscht, weil die ein Handy in der Hand haben. Das ist unglaublich. Und dann irgendwann, wenn sie ein bisschen gefilmt haben, dann legen sie das Handy zur Seite und dann ist es wirklich laut. Also die haben wirklich geschrien, wenn Leute nach vorne kamen, die Gruppen. Das war unfassbar, wie dieses Publikum erst sehr still und aufmerksam dem Ganzen gefolgt sind. Also die mussten natürlich immer diese Übersetzung lesen. Und dann einfach ein unfassbar belohnt haben für die Aufführung. Es war beglückend.
Ja, um dieses Thema Zensur und so behördliche Beobachtung noch einmal anzusprechen, weil Sie hatten es gerade gesagt, man hat das immer so als Vorstellung im Kopf, wenn es um China geht. Das gab es tatsächlich überhaupt nicht.
Doch, natürlich war die Zensurbehörde da. Mhm. Das geht gar nicht ohne. Aber wir haben die nur einmal gespürt wegen Nacktheit auf der Bühne. Also da, das war klar, das dürfen wir nicht, machen wir nicht. Also das respektieren wir natürlich auch. Aber sie haben diese Texte erlaubt und das hat mich überrascht. Ich glaube, da ist es einfach unter dem Schutz der griechischen Tragödie. Man muss da gar nicht viel zwischen den Zeilen lesen, um die Beziehung zum Heute herzustellen. Ich fand es auch interessant in den Interviews, die ich da gegeben habe, dass die einfach Dinge, die eigentlich nicht angesprochen werden dürften, also direkt angesprochen haben. Als zum Beispiel Jokaste hatte eine unglaublich hohe Brisanz. Da wurde auch wahnsinnig viel geweint im Zuschauerraum, auch übrigens bei Antigone. Und sie sprach dann von einem Krieg mit Tibet. Und das ist ja irgendwie für uns, hieß es immer, auf keinen Fall das Wort Tibet in den Mund nehmen. Das war die erste Frage, die sie mir stellte. Mhm. Ich habe dann eben erzählt, dass wir da mit anderen Kriegen gerade beschäftigt sind. Also vielleicht sind wir da auch in unserer Haltung, denken wir, es ist strenger, als es in der Realität ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat wirklich auch was mit dem Stellenwert dieses Festivals zu tun. Das hat irgendwie einen Sonderstatus. Mhm. Und das ist auch wichtig für China.
Wichtig für China ist ein gutes Stichwort für die letzte Frage, weil vielleicht auch ja wichtig für Deutschland, also an so aufwendige, kostspielige, sicherlich ja auch CO2-intensive Gastspiele wird ja immer auch der Maßstab der Nachhaltigkeit angelegt. Gleichzeitig steht die deutsche Theaterlandschaft ja unter diesen massiven Sparzwängen. Ist da so ein Trip einer führenden Institution auch einfach damit zu verteidigen, dass man nochmal unterstreichen kann, Theater aus Deutschland, das ist so eine Art Weltmarke?
Das finde ich gut, was Sie sagen. Naja, da ist natürlich was dran, weil es hat natürlich ganz viel mit unseren Subventionen zu tun. Also wir dürfen ein bisschen weiter uns aus dem Fenster lehnen und das erlaubt natürlich auch das Experimentieren mit Formen. Und daher ist das deutsche Theater und das liegt eben auch daran, dass das hier ein Kulturgut ist, was gewertschätzt wird, dass es wirklich ein Aushängeschild ist. Es gab natürlich auch Stimmen, die sagen, wie kann man nach China fahren, ne, am Anfang. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also einen kulturellen Boykott ist etwas, was ich grundsätzlich total verkehrt finde. Also ich glaube, dass die Begegnung mit den Kollegen in China ganz, ganz wichtig ist und war und sein wird. Und wenn, also ich verstehe die wirtschaftlichen Sanktionen und so weiter, das kann ich ja alles nachvollziehen. Aber wenn wir das von Seiten der Kultur auch machen, machen wir den Fehler. Das ist so eine letzte Tür, die offen steht. Und da gehen viele Leute durch und reichen sich irgendwie die Hände. Und das finde ich extrem wichtig.
Das deutsche Schauspielhaus Hamburg war mit seinem antiken Marathon Antropolis zu Gast in China. Über die kleinen und größeren Wunder einer solchen Reise habe ich gesprochen mit Karin Bayer, Schauspielhausintendantin und Regisseurin von Antropolis. Frau Bayer, vielen Dank und gutes Wiederankommen im Hamburger Theateralltag. Dankeschön.
Ja, danke.
Wer hat Frau Marthe Rull den schönen Krug kaputt gemacht? Das ist die Frage, über die Dorfrichter Adam zu befinden hat in Heinrich von Kleists Der zerbrochene Krug. Der entscheidende Dreh an der Sache, der Richter war selbst der Täter und will nun natürlich alles daran setzen, die Ermittlungen zu verschleppen. So kommt sie ins Rollen, die sicherlich bedeutendste, manche sagen sogar einzige große deutsche Komödie. Und genau die ist jetzt Stoff fürs Zentralabitur, weshalb Der zerbrochene Krug gerade Land auf, Land ab, überall gespielt wird. Was taugt der Klassiker noch für das junge Publikum? Mit dieser Frage ist Michael Lages für uns den vielen neuen Krügen am Theater nachgereist.
Mia hat's besonders gut getroffen. Die junge Frau aus Feckenstedt am Harz macht nächstes Jahr tatsächlich Abitur und sie gehört seit einiger Zeit schon zur Stadthysterie am Harztheater, das auf den Bühnen in Halberstadt und Quedlinburg zu Hause ist. Dort in Quedlinburg hatte Der zerbrochene Krug gerade Premiere und Mia Abel war dabei. Eine feine, dank gläserner Musik auch immer sehr durchsichtige Inszenierung ist am Harztheater entstanden, die dabei aber immer auch kraftvoll zur Sache geht, wenn der Albtraum vom Dorfrichter Adam Wirklichkeit wird und er eingestehen muss, wie schuldig er geworden ist.
Ihr träumt, es hätte ein Kläger mich ergriffen und schleppte vor den Richtstuhl mich. Und ich säße gleichwohl auf dem Richtstuhl dort und schält und hunzt und schlingelte mich herunter und ich indizierte den Hals.
Gerichtsrat Walter aus der Verwaltungsstadt Utrecht ist auch am Harz eine Gerichtsrätin. Generell übrigens neigen Regisseurinnen und Regisseure bislang zum Geschlechtertausch. So stehen dann auch sehr deutlich die Beziehungen zwischen oben und unten im Zentrum. zwischen Ohnmacht und Macht. Zuallererst meldete sich das Theater im mecklenburgischen Neustrelitz zu Wort. Open Air und mit der historischen Fassade des Bühnenhauses als dekorativem Hintergrund. Seit Spielzeitbeginn folgten dann die Bühnen in Lübeck, Mannheim und Hagen, ganz im Sinne allumfassende Präsenz für Schülerinnen und Schüler, reist seit Saisonbeginn das Theater für Niedersachsen durch kleinere und kleinste Städte der Region. Und in Wunsdorf begrüßt der Leiter des örtlichen Kulturrings die angereisten Abitursklassen direkt von der Bühne und quasi mit Handschlag. Das neue Leitungsteam am Deutschen Nationaltheater in Weimar eröffnete die Spielzeit mit Viktor Ullmanns Krug Oper mit einem ahnungsvoll verzweifelten Hilferuf am Ende. Fiat Justitia. Sechsmal stand der zerbrochene Krug gleich zum Saisonstart im September auf dem Programm. Weitere 6 Premieren folgten im Oktober. Und im November ist dann zum Beispiel das Landestheater in Detmold dran. Das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg nimmt die vor bald 10 Jahren erarbeitete Inszenierung von Michael Thalheimer wieder in den Spielplan. Die erste Begegnung in Neustrelitz fand quasi unter Wasser statt. Holle Münsters Inszenierung spielte in einer Art Museum am Meeresgrund. Und C.D. Drexels Krug-Version in Lübeck setzt derweil auf sehr viel Zeitgenossenschaft. In einer Art elegantem Wohnzimmer, wo der vom nächtlichen Abenteuer geschundene Dorfrichter tatsächlich morgens verletzt vom Sofa fallen und ziemlich lange in weißem Unterzeug herumhumpeln kann. Die Hildesheimer Inszenierung von Ulrike Müller ist vor allem eine sehr handfeste Produktion für unterwegs. Sie hat sogar, wie in Quedlinburg, eine echte Überraschung im Angebot. Den legendären, gemessene 2 Minuten währenden Augenblick zwischen dem auf Verführung bedachten Richter und dem naiven, mit amtlichen Tricks hinters Licht geführten Opfer Eve. Auch Mannheim bekam schon seinen Krug. Anna Elisabeth Frick zeigt den gierigen Richter im alten Mannheimer Franklin-Kino als Frau. Konkrete Konsequenzen aber hat das nicht und um die Adam herum bewegt sich das Ensemble wie in einer Art fernöstlichem Ritual, ganz in Blau. In Dortmund wurde der zerbrochene Krug inzwischen zur Internetfabel. Für Freiburg ist jetzt eine Pyjama-Party junger Frauen angekündigt. Und dass MeToo und der Kampf gegen sexuellen Missbrauch grundsätzlich im Fokus steht, wenn der Krug zerbrochen wird, ist ohnehin klar. Kommende Abiturientinnen und Abiturienten sollen offenbar vor allem dort abgeholt werden, wo sie angeblich immer sind, im Internet, im Aktivismus der politischen Gegenwart. War vor allem das gewollt oder hätte es womöglich auch um Kleist gehen können, diesen Gestalter radikaler, fundamentaler Emotionen bis in den Tod oder eben im 2-Minuten-Blick, bei dem die Zeit fast stehen bleibt?
Michael Lages über das Stück der Stunde Heinrich von Kleists Der zerbrochene Krug. Und die nächste Begegnung gibt's auch gleich heute Abend. Diesmal ist Premiere am Theater Freiburg.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von dem Autor, Musiker und Performer Henry Maximilian Jacobs. Sein Solo Paradiesische Zustände nach Jacobs gleichnamigem Roman ist gerade an der Berliner Schaubühne zu sehen.
Meine geniale Stelle liegt schon ziemlich lange zurück. Ich weiß nur noch, dass ich, also als ich zur Schule gegangen bin, dass wir sehr selten zusammen ins Theater gegangen sind mit der Schule. Und also ich will jetzt keinen Theaterdiss machen, auf keinen Fall, aber wir sind natürlich oft in die staatlichen Häuser gegangen in München, Residenztheater, ich glaube, es ist in erster Linie das. Und ich fand es immer unfassbar langweilig. Also es hat mich überhaupt nicht gecatcht. Ich komme einfach aus keinem Bildungsbürgertum-Haushalt, sondern war so, ja gut, oh, voll lahm. Irgendwas wird da alles rezitiert, ich finde keinen Zugang. Und dann sind wir einmal ins Metropoltheater gegangen, damals in München. Und ich weiß noch, dass die das so anders gemacht haben und so mit dem, was sie anhatten und ganz wenig Requisiten daraus immer sowas gebaut haben und hergestellt haben, dass ich mir dachte, ach krass, das ist Theater. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja total geil. Ich weiß aber nicht mehr, was für ein Stück das war.
Henry Maximilian Jacobs über eine geniale Stelle am Metropoltheater. Und zum Schluss gleich nochmal geniales Theater. Der Friedrich-Luft-Preis von Deutschlandfunk Kultur und der Berliner Morgenpost für die beste Inszenierung in Berlin oder Potsdam geht in diesem Jahr an Der Schnittchenkauf an der Volksbühne. Der Text von René Polesch war nach dessen Tod allein vom Ensemble und der Dramaturgie auf die Bühne gebracht worden. Eine ergreifende Verneigung vor einem Lebenswerk, aber ohne jede falsche Sentimentalität, befand die Jury. Auch wir gratulieren. Gute Entscheidung. Und damit ist Rang 1 für diese Woche zu Ende.